So, dann erstmal einen wunderschönen guten Morgen, würde ich mal sagen, oder? Guten Morgen. Und wie auch immer, riesen Ehre, heute wieder hier vorne stehen zu dürfen, das Wort bringen zu dürfen. Und ich würde das tatsächlich meine Predigt dann auch gerne mit einem Gebet erstmal starten und dann direkt in das Wort reingehen. Halleluja, ja, ich danke dir für deine Liebe. Ich danke dir so sehr, weil du wirklich tagtäglich zeigst, was für ein guter und gnädiger Gott du doch bist. Vater, wir preisen dich für alles, was du schon getan hast in der Vergangenheit, was du gerade tust und was du in der Zukunft tun wirst. Ja. Wir sind wirklich privilegiert und wirklich beschenkt, dass wir einen Gott haben, der uns zuhört, zu dem wir jeden Tag kommen können und der es uns einfach frei gemacht hat aus den Fesseln der Sünde. Vater, wir bitten dich, dass dieses Wort am heutigen Morgen auch wieder ein Wort ist, Herr, das dich so gut wie möglich repräsentiert, Herr. Ich bitte dich, dass nicht irgendwie meine eigenen Ideologien irgendwie reinkommen, sondern ganz einfach, dass das Wort am heutigen Morgen gepredigt wird und dass Geschwister ermutigt werden von dem, was in deinem Wort steht. Deswegen danke ich dir von ganzem Herzen, lobe und preise dich und sage im Namen Jesus Christus, Amen. Amen. So, dann lasst uns mal gemeinsam Matthäus 26 aufschlagen. Okay, wir werden jetzt am Anfang jetzt nicht direkt draus lesen, aber ich will es einfach zur Sicherheit schon mal offen haben, denn ich werde eigentlich genau darüber sprechen, was genau zwischen Matthäus 26 bis hin zu Kapitel 28 geschieht. Es kann sein, dass ich dazwischen mal die Verse mal vorlesen werde. Also lass uns die einfach mal aufschlagen. So, aber anfangen möchte ich erstmal mit der Frage, wir als Christen, wie erkennt man denn den Christen? So, was ist das Markenzeichen eines Christen? So, woran, wenn wir es anhand eines Zeichens ausmachen müssten, woran machen wir den Christen aus? So, woran sagen wir, okay, das muss wohl ein Christ sein? In den meisten Fällen würde jemand antworten, es wäre höchstwahrscheinlich das Kreuz. Wir haben Kreuze, heute habe ich mal die Krawatte gegen eine Kreuzkette ausgetauscht. Wir haben es als Kette, wir haben es als Armbänder, wir haben es teilweise in unseren als Handyhüllen, wir haben es hier in der Church, wir haben es als T-Shirts, auf Pullis, auf alles Mögliche gefühlt, haben wir unsere Kreuze heutzutage drauf. Und das zeigt so ein bisschen, dass die jeweilige Person wohl ein Christ sein muss. Es gibt aber auch heutzutage viele Menschen, die auch nicht glauben, die aber Kreuze auch tragen. Aber die tragen es dann eher aus Modegründen oder einfach, weil es denen gerade so gefallen hat oder es passt gerade so ein Schmuckkasten. Also oft hat es bei denen höchstwahrscheinlich eine andere Bedeutung als bei uns, aber heutzutage sieht keiner oder wenige sehen das Kreuz an und denken gleich an was Negatives. Aber tatsächlich, wenn wir uns die Geschichte des Kreuzes anschauen oder warum wir eigentlich tatsächlich ein Kreuz tragen, ist ja aufgrund der Kreuzigung von Jesus. Und wenn wir an diesen Moment denken, wenn wir gucken, was eigentlich geschehen ist in diesem Moment, dann müssten wir eigentlich an was Negatives denken, wenn wir das Kreuz angucken. Dann müssten wir ja eigentlich Angst haben, wenn wir das Kreuz angucken. Dennoch gucken wir alle heutzutage das Kreuz an und ich glaube, keiner von uns denkt sich was Negatives. Im Gegenteil. Das Kreuz ist sogar so ein Zeichen der Hoffnung geworden. Aber wir sehen, und das lesen wir alles in Matthäus Kapitel 26 und 27, diese gesamte Phase, in der Jesus sich quasi, in der Jesus war, bis hin zur Kreuzigung, das war ja eine Phase, die war sowohl emotional als auch körperlich sehr belastend. Deswegen möchte ich heute ein paar Punkte nennen oder ein paar Situationen nennen, die nochmal ganz klar machen sollen, wie tough diese Situation eigentlich für Jesus Christus gewesen sein müsste. Und wir fangen da gleich an, bei Matthäus 26, Vers 36 und 37 lesen wir. Wenn seine Person hat, kann er gerne Gott ist gut schreien. Gott ist gut, okay, perfekt. So, die Bibel sagt uns in Matthäus 26, Vers 36. Da kam Jesus mit ihnen zu einem Garten, der hieß Gethsemane, und sprach zu den Jüngern, setzt euch hierher, solange ich dorthin gehe und bete. Und er nahm mit sich Petrus und zwei Söhne des Zebedäus und fing an zu trauern und zu zagen. Eine andere Übersetzung sagt, er wurde traurig und mutlos. Wir sehen hier schon, zu dem Zeitpunkt wusste Jesus ganz genau, okay, der Moment ist gekommen. Der Moment, auf den all die Jahre hingearbeitet wurde, ist gekommen. Und er wusste, was ihn erwartet. Und dennoch zeigt uns die Bibel her, er wurde traurig. Die ganze Situation war zu viel. Er wusste ganz genau, okay, ich werde verraten gleich. Er wusste ganz genau, die ganze Missionsarbeit, die ist jetzt vorbei. Und er wusste auch ganz genau, dass es geschehen muss. Aber dennoch zeigt uns die Bibel, er hat den Herrn gefragt, Herr, kann dieser Kelch nicht an mir vorbeigehen? Er wusste, was geschehen wird. Und ich sage auch nicht, dass Jesus seiner Aufgabe nicht nachgehen wollte, aber es hat ihn emotional so mitgenommen, die gesamte Situation, dass er in diesem Augenblick richtig, richtig traurig war. Dann sehen wir daraufhin, wird er verhaftet, wird verraten, wird daraufhin verhaftet. So, und jetzt steht er vor dem Hohen Rat und die beschuldigen ihn und sprechen ihn schuldig und zu Tode und all das. Als würde das nicht reichen, bespuckten sie ihn und schlugen ihn. Wir reden hier von Jesus. Er wurde bespuckt und geschlagen vom Hohen Rat. Okay? Daraufhin wird er ausgeliefert zum Statthalter Pilatus. Okay? Und ich finde so krass, die Bibel zeigt uns, wenn es nach Pilatus gegangen wäre, hätte er Jesus gar nicht kreuzigen lassen. Er wollte es gar nicht. Er gab dem Volk sogar die Möglichkeit, okay, sich für Jesus, denn am Pascha-Fest war es so, dass quasi er immer einen Verbrecher quasi begnadigte, okay. Das heißt, einen Verbrecher hatte die Möglichkeit, freizukommen. Und er stellte da Jesus hin und da war dieser Verbrecher, okay. Und er gab dem Volk nochmal die Wahl, okay, und sagte, hey, welcher von beiden soll denn freikommen? Und alle entschieden sich, lieber für den Verbrecher als für Jesus. Und wir reden hier von dem Jesus, der Einzige, der ohne Schuld ist. Also nicht von irgendeinem, sondern wir reden hier von einem, der komplett ohne Schuld ist, der nichts falsch gemacht hat. Und wir reden auf der anderen Seite von einem kompletten Verbrecher. Aber sie hätten lieber den Verbrecher als Jesus Christus. Das heißt, Jesus Christus musste sich das auch noch anschauen, wie die Leute bewusst gegen ihn waren. Und als wäre das nicht genug, nee, daraufhin wurde er auch noch ausgepeitscht. Vor ein paar Stunden erst wurde er verprügelt, bespuckt und jetzt wird er schon wieder ausgepeitscht. Der ist durch eine Leidenszeit durchgegangen, die würden wir niemandem wünschen heutzutage. Ich würde niemandem wünschen, ausgepeitscht zu werden. Ich würde niemandem wünschen, allein schon bespuckt zu werden. Wird es einfach, weil es sich ja eigentlich nicht gehört, aber Jesus Christus, der für unsere Schuld starb, er wurde bespuckt für uns, er wurde geschlagen für uns, er wurde ausgepeitscht. Durch diese emotionalen und körperlich harten Zeiten musste Jesus gehen. Und wir sind noch gar nicht beim Kreuz angekommen. Und all das hat er schon erlebt. Wir sind noch gar nicht bei der Kreuzigung. Wir sehen daraufhin, wird er nochmal von den Soldaten, die da sind, verspottet, indem sie ihn so einen Mantel überhangen, okay, so eine Dornenkrone aufsaßen und ihm so ein Rohr an die rechte Hand gaben und ihn dann quasi sich vor ihn kniet und ihn quasi verspottet. All das musste er durchmachen. Hat das. Und die Bibel zeigt uns eben nicht, dass sich Jesus irgendwie gewehrt hat. Oder dass er irgendwie gesagt hat, nein, stopp, lass das. Nee, Jesus nahm das auf sich. Weil er wusste ganz genau, das ist das, wofür er da ist. Diese ganze Verspottung, diese ganze körperliche Misshandlung, die uns hätte treffen sollen, die kam auf Jesus. Nicht nur am Kreuz, schon davor. Und wir sehen daraufhin, okay, führten sie ihn ab. Er wird abgeführt wie ein Verbrecher. Er wird abgeführt, als hätte er tatsächlich was getan. Und ich finde es so interessant, ich dachte eine lange Zeit immer, dass Jesus Christus sein Kreuz selber getragen hat. Die Bibel zeigt uns aber, dass sie quasi so einen Jungen holten und dass er quasi Jesus Christus sein Kreuz quasi tragen musste. Und dann wurde mir klar, zu dem Zeitpunkt hatte aber Jesus auch gar nicht mehr die Kraft und die Möglichkeiten, sein eigenes Kreuz zu tragen. Der war körperlich am Ende. Allein die Tatsache, dass er schon eventuell mit seinen eigenen Füßen von A nach B gehen musste, das war ja schon die Qual. Das war ja schon das Harte. So, jetzt kommen wir erst zu dem Punkt. Jetzt wird er gekreuzigt. Und kein, ich gehe stark davon aus, keiner von uns war je bei einer Kreuzigung dabei. Aber so eine Kreuzigung ist schrecklich. Ihr müsst euch vorstellen, da wird er in seinen Händen mit so Nägeln durchbohrt. Okay. Wird nochmal dran gebunden, dann an den Füßen und wird dann so rangehangen. Und das Interessante ist, wenn wir die Bibel lesen, dann sehen wir ja, es ist nicht so, dass sie es taten und der direkt tot war. Sondern er lebte ja noch. Und jetzt stellt euch mal vor, diese Nägel, die in seinen Händen waren und in seinen Füßen. Ich weiß nicht, ich habe vorhin schon das Beispiel gegeben. Ich hatte letzte Woche nur einen Splitter im Finger. Und ich dachte, es ist vorbei mit mir. Ich habe versucht rauszuziehen, keine Chance. Und ich dachte, es ist vorbei mit mir. Und wir reden hier von einem Splitter. Der war maximal so groß. Und jetzt imagine, stellt euch mal vor, da ist ein Jesus, der hat Nägel in seinen Händen und ist nicht tot. Jetzt steht er da, oder hängt da, besser gesagt, und die Menschen gehen an ihm vorbei, noch lebend, gucken ihn an und verspotten ihn. Die gucken ihn an und demütigen ihn. Die gucken ihn an und sagen, war das nicht der, der meinte, er wird Tempel runterreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen? So. Sieht nicht so aus. Sieht nicht so aus. Und er muss sich das alles geben. Daraufhin sehen wir in Matthäus 46, wie Jesus sagt, Gott, ich lese das mal vor, in Matthäus 27, Vers 46, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir müssen uns jetzt vorstellen, Jesus Christus, für Jesus war das ja eine komplett neue Erfahrung, weil er ist der Einzige, der ja ohne Schuld ist oder ohne Schuld war, okay? Und jetzt hängt er da am Kreuz und all die Schuld, die dich und mich treffen sollte, okay, die all die Leute früher treffen sollte, die kam ja auf ihn. Und wir wissen ja, dass der Lohn der Sünde quasi der Tod ist, okay? Und wir wissen, dass Gott, dass wir einen heiligen Gott haben und dass unser Gott nichts mit der Sünde zu schaffen hat. Er hat nichts mit der Sünde zu schaffen. Das heißt, da wo die Sünde ist, da ist nicht der Herr. Und jetzt das allererste Mal musste Jesus spüren, wie es sich anfühlt, wenn die Sünde über dich kommt. Und zum allerersten Mal hat er dieses Gefühl von, diese Trennung zu Gott, das ist schrecklich. So, wie können Menschen so leben? Wie können Menschen so getrennt von Gott leben? Und er schreit zum Herrn, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da sehen wir wieder diese emotionale Bedrücktheit, die er in sich hatte. Wie kaputt er innerlich war. Und dann sehen wir ganz zum Schluss in Matthäus 27, Vers 50, wie er nochmal ein letztes Mal schrie und dann starb. Wir gehen jetzt wieder zurück. Wir waren im Ölberg, wo alles mit Trauer begann. Kommen rüber in Vers 50, das letzte Mal, dass er schrie und starb. Und das war alles ein Prozess. Wenn wir die Bibel lesen, ich weiß nicht, wie es euch macht, ich erwische mich da manchmal. Ich lese die Bibel und denke, dass genauso schnell, wie ich die Bibel lese, dass so die Geschehnisse, dass die Ereignisse geschehen sind. Das heißt, wenn ich Matthäus 26 und 27 muss innerhalb von 10 Minuten passiert sein. Aber das war ja ein langer Prozess. Das war ja ewig lang. All das, was Jesus durchgemacht hat, all die Schmerzen, die er durchgemacht hat, das war ja ewig. Und die Bibel zeigt uns, und er starb. Und jetzt frage ich nochmal, wie kann, wissend, dass Jesus all das, all das durchgemacht hat, das Kreuz denn noch ein Zeichen der Hoffnung für uns sein? Ich glaube, der Ungläubige würde jetzt fragen, wie kannst du tatsächlich ein Kreuz um deinen Hals tragen, obwohl das Kreuz ja daran schuld ist, dass dieser eine Mensch, an den ihr ja so glaubt, da gestorben ist? Und für mich ist es so schön, die Bibel zeigt uns ganz klar, das Kreuz ist heute ein Zeichen der Hoffnung, nicht aufgrund der Tatsache unbedingt, was auf dem Kreuz geschehen ist, sondern aufgrund deswegen, was eben nicht mehr auf dem Kreuz ist. Und zwar ist Jesus wieder auferstanden. Er ist wieder auferstanden. Er hat das getan, was sich hätte niemand vorstellen können. Denn ich glaube, wir wissen, wenn etwas tot ist, sei es eine Pflanze, sei es ein Tier, sei es ein Mensch, dann ist es vorbei. Aber Jesus tat das, was unmöglich war. Er tat das, was sich hätte niemand davor hätte vorstellen können. Er tat das Unmögliche. Er tat das, was wahrhaftig nur ein Gott machen kann. Und zwar ist er wieder auferstanden. Und durch seine Auferstehung haben wir ja heute, oder auch damals hatten ganze Jünger und Nachfolger Christi, ja neue Hoffnung bekommen. Weil er wieder auferstanden ist. Es ist nicht nur, weil er ans Kreuz gegangen ist für uns. Nein, es ist, weil er wieder auferstanden ist. Und die Jünger sind das beste Beispiel, was dieser eine, oder nicht dieser eine Augenblick, aber was das eigentlich für einen Unterschied gemacht hat. Denn wir sehen, ihr müsst euch vorstellen, die Jünger sind ja über mehrere Jahre mit ihm gelaufen, okay? Haben Missionsarbeit für ihn gemacht, sind ihm gefolgt, haben komplett ihr Leben hinter sich gelassen, um diesen Jesus Christus nachzufolgen, okay? Und jetzt ist Jesus tot. Was nun? Was nun? Ich kann mir vorstellen, dass einige sich vielleicht dachten, okay, weißt du was, ich tue dann einfach das, was ich davor getan habe. Wenn ich Fischer war, dann gehe ich halt wieder fischen, wie auch immer. Aber es gab sicher ein, zwei, drei unter denen, die sich dachten, okay, was nun? Ich habe alles hingegeben, ich habe alles verkauft, ich habe alles hingegeben. Was jetzt? Und dann ist das Schöne, die Bibel zeigt uns, er kommt wieder, offenbart sich seinen Jüngern. Und die Bibel sagt uns, ein paar waren erstmal noch ein bisschen skeptisch, waren noch nicht ganz sicher, okay, ist es Jesus? Aber ein paar Tage ist er gestorben. Und die haben zwar gehört, dass das Grab leer ist, in dem sie Jesus quasi hingelegt haben. Aber trotzdem waren die so, wir müssen ihn erst sehen. Und dann steht er vor ihnen, sie waren immer noch am Zweifeln. Und das Schöne ist jetzt, wir lesen jetzt in Matthäus 28, Vers 18. Lesen Vers 18, 19 und 20. Da sagt uns, Vers 18, 19 und 20, da sagt uns die Bibel, und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und lehret alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Sagt zwei Sachen, eins in Vers 18 und eins in Vers 20, das ich uns mitgeben möchte. Zum einen, er sagt in Vers 80, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. In einer anderen Übersetzung sagt er, mir ist gegeben alle Macht im Himmel wie auf Erden. Durch die Auferstehung sehen wir ja schon, was für eine Macht unser Gott hat. Durch die Auferstehung, weil das, was da geschehen ist, das kannst du dir so mit Logik nicht erklären. Die Bibel zeigt uns aber, ihm ist tatsächlich alle Macht gegeben. Und wenn du es nicht glaubst, schau, was gerade eben, guck mich an, ich bin das Beispiel. Ich stehe vor euch, aber bin erst vor ein paar Tagen gekreuzigt worden. Und das ist so eine Zuversicht. Für mich, als ich diesen Vers gelesen habe, wurde mir nochmal klar, dass einer meiner Lieblingsverse, und zwar in Philipper 4,13, da steht, alles kann ich durch Christus, der mich stärkt. Wenn ich jetzt überlege, dass Jesus wirklich alle Kraft gegeben ist, und nicht nur so ein bisschen, nicht nur so das Limitierte, was uns als Menschen vielleicht, was wir haben, vielleicht habe ich ein bisschen Einfluss und vielleicht ein bisschen Macht und kann dir vielleicht auf einer gewissen Art und Weise helfen, aber das, was Gott kann, da kommst du nicht dran. Und Jesus sagt, mir ist gegeben alle Macht. Das heißt, wenn wir Philipper 4,13 angucken, dann dürfen wir mit der Zuversicht gehen und da steht ja, alles kann ich durch Christus. Dann dürfen wir wirklich mit der Zuversicht gehen, alles meint alles. Damit ist wirklich alles gemeint. Damit ist nicht ein bisschen was gemeint, damit ist alles gemeint. Weil Jesus Christus der ist, der uns stärkt. Es ist nicht irgendein Mensch. Es ist nicht irgendein Bruder, irgendeine Schwester. Nee, es ist Jesus Christus, der uns das stärkt. Und dann ist der zweite Punkt, er sagt in Vers 20, sagt er, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Er gibt uns dann nochmal zum Schluss, oder er gibt in dem Fall erstmal den Jüngern, aber auch all seinen Nachfolgern, quasi Zuversicht. Leute, ich bin mit euch. Bis zum Ende. Mit euch bis zum Ende. Besonders, wenn ihr mir dient, gibt ihr den Jüngern hier eine Mission, er gibt ihnen hier eine Aufgabe und er sagt ihnen, hey, ich stärke euch nicht nur, nein, ich bin auch mit euch. Ich bin auch mit euch. Das heißt, wenn wir durch die Welt laufen, dürfen wir nicht nur mit der Einstellung gehen, hey, der Herr stärkt mich, denn ihn ist alle Macht gegeben, sondern auch, er ist mit mir. Er ist mit mir. Und wenn Jesus Christus mit euch ist, jetzt mal ganz ehrlich, wer kann euch da noch was anhaben? Wer kann uns dann noch was anhaben, wenn Jesus Christus mit uns geht?
Niemand.
Amen, amen. Deswegen möchte ich wirklich, dass wenn wir das Kreuz jetzt angucken, okay, wenn wir vielleicht heute, ich weiß nicht, ob der ein oder andere vielleicht auch seine Kreuzkette oder sein Kreuz-T-Shirt oder sein Armband oder seine Handyhülle, wie auch immer, wo ihr Kreuz daran habt, wenn ihr das anschaut, möchte ich, dass wir mit der Zuversicht gehen, wow, dieses Kreuz ist das Zeichen der Hoffnung. Das heißt, dieses Kreuz hat mir die Zuversicht gegeben, dass Jesus Christus alle Macht gegeben ist und dementsprechend ich alles kann, aber dass er auch heute über den gesamten Tag mit mir ist. Und auch morgen, und auch übermorgen und bis ans Ende meines Lebens. Amen.
Amen.
Amen. Amen. Gott ist gut. Dann lass mich noch zum Schluss beten. Vater, wir danken dir. Wir danken dir. Wir danken dir. Herr, es gibt wirklich keinen anderen Gott neben dir. Es gibt keinen, der das machen kann, was du tust. Und es gibt keinen, der so groß ist wie du. Vater, wenn wir manchmal durch den Tag laufen, dann erkennen wir vielleicht gar nicht, was für große Wunder du tagtäglich tust, weil wir denken, dass das alles eine Selbstverständlichkeit ist, weil wir alle schon so in dieser Routine drinnen sind. Aber all die Wunder, die du tust, Herr, all die Wunder, die du tust, wir möchten wirklich eine Generation sein, die es nicht nur sieht, aber die dir auch die Ehre zurückgibt. Vater, wir bitten dich, dass auch am heutigen Tag, dass da, wo wir Zweifeln haben, wo wir denken, wir wären allein, Herr, dass wir jetzt, wenn wir das Kreuz angucken, dass wir mit der Zuversicht gehen, dass wir nicht alleine sind. Dass du stets mit uns bist, dass du wirklich in uns wohnst, dass du wirklich mit uns überall hingehst. Und unabhängig davon, wie viele Herausforderungen auf uns zukommen, wie viele Situationen auf uns zukommen, die wir vielleicht so noch nie hatten, wir möchten wirklich mit der Zuversicht gehen. Herr, du bist mit mir. Deswegen vermag mir alles durch Christus, der mich stärkt, Herr. Ich danke dir für all die Geschwister, die heute Morgen hier drinnen sind. Ich danke dir für all die, die sich das gerade im Livestream anschauen. Ich danke dir auch für all die, die sich die Predigt vielleicht auch später anschauen werden. Und ich bitte dich einfach wirklich, dass du aber nicht nur bei diesem Wort hier aufhörst, sondern dass du noch mein Wort für jeden Einzelnen hast und wirklich nochmal zu jedem Einzelnen sprichst. Denn wir glauben an deine Macht. Wir glauben daran, dass du wirklich auferstanden bist. Und wir glauben daran, dass nichts unmöglich ist. Denn wir haben einen Gott, der das Unmögliche möglich macht. Deswegen danken wir dir von ganzem Herzen, loben und preisen dich und sagen im Namen Jesu Christus, Amen.
Amen.
Amen. Amen.